Unternehmer Jam Sessions. Tore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Alle sind happy, denn der Testsieger Podcast wieder. Mit dieser Hip-Hop-Referenz angelehnt an Icy Ice von den absoluten Beginnern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ihr als treue Hörer werdet in dieser Folge einen alten Bekannten wieder hören. Denn wenn ihr die Folge 22 über das Franchise-System Potsalat gehört habt, dann werdet ihr diesen Herren, den wir im heutigen Real Talk haben, nämlich Ben Küstner, wiedererkennen. Und zwar wird er uns in diesem Real Talk seine unternehmerische Laufbahn vor dem Franchise-System Potsalat darstellen. Und diese unternehmerische Laufbahn hat sehr viele Parallelen zu meiner unternehmerischen Laufbahn. Auch er ist über das Veranstalten von Events in die Gastronomie gekommen, hat selber einen starken Hip-Hop-Rap-Bezug. Er war, will ich jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall DJ und ich meine sogar auch Produzent und hat auf jeden Fall im Ruhrpott sehr, sehr viele Hip-Hop-Jams mitorganisiert mit seiner Event-Reihe und ist dann, wie gesagt, in die Gastronomie gegangen mit einem eigenen Burger-Konzept. Das erzählt er uns aber gleich im Real Talk. Wieso, weshalb, warum er dann auch wieder ausgestiegen ist aus dem Burgerladen und es dann zur Gründung von Potsalat kam. Und anknüpfend an die letzte Folge, wo ich über meinen unternehmerischen Werdegang im Kontext mit Rap und Hip-Hop erzählt habe und wie es vielleicht so häufig ist, wenn man was sehr Persönliches erzählt, man will es sehr gut erzählen und ich mich tatsächlich nicht so viel darauf vorbereitet habe, ist mir dann im Nachgang aufgefallen, dass ich noch einige Stationen vergessen habe, was ich eigentlich noch erwähnen wollte. Und deswegen habe ich mir überlegt, weil es jetzt auch ganz gut zu dieser Folge passt, weil wie gesagt, Ben selber einen Hip-Hop-Kontext hat, Rap-Kontext hat, habe ich mir überlegt, ich werde anknüpfend an die letzte Folge nochmal in dieser Zugabe einen kleinen zweiten Teil machen, aber nicht in epischer Länge. Ich weiß, das sage ich offen, dann kommen doch wieder 40 Minuten bei raus. Sondern ich werde mich da kurz halten und nochmal ein paar Dinge ergänzen, die ich meiner Meinung nach vergessen habe zu erwähnen. Also von daher jetzt erstmal viel Spaß mit dem Real Talk und dann hören wir uns in der Zugabe noch einmal wieder. Magst du vielleicht einfach mal deinen Werdegang kurz skizzieren?
Ja, gerne. Also grundsätzlich ganz früher wusste ich auch nicht so richtig beruflich, was ich machen wollte. Aber mich haben auch immer also alle anderen, die irgendwie in der Schule waren, die hatten dann irgendwie ein Ziel, Arzt, Rechtsanwalt oder irgendwelche normalen Dinge. Bei mir war immer eigentlich bis zuletzt unklar, was wird's denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich irgendwann Vivi studiert, Wirtschaftswissenschaften. Und auch da habe ich dann irgendwie Schwerpunkte gelegt, aber so richtig war ich auch nicht mit dem happy, weil so der Standardweg wäre jetzt halt gewesen, in irgendeine Unternehmensberatung danach zu gehen oder in eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Auch das war irgendwie nicht so das, was ich mir vorgeschwebt hatte. Aber mich hatten immer die irgendwelche Unternehmer interessiert, die ihre eigenen Businesses am Laufen hatten. Gar nicht, weil sie jetzt da irgendwie vielleicht Geld verdient haben oder so, sondern einfach, weil sie so relativ frei irgendwie unterwegs waren in dem, was sie getan haben und was sie nicht getan haben. Und das hat mich, im Nachhinein war es das, was mich, glaube ich, immer fasziniert hat. Und so habe ich mich dann auch in meinem beruflichen Werdegang irgendwie dahin entwickelt, dann meine eigenen Businesses relativ früh auszuprobieren. Ich habe während der Uni schon angefangen, Partys zu veranstalten und die haben wir damals mit StudiVZ, da war Facebook in Deutschland noch gar nicht bekannt, da gab es auch StudiVZ und das haben wir eben als Marketinginstrument genutzt und so hatte ich relativ früh, also schon zu Uni-Zeiten halt, meine eigene kleine Firma, auch wenn jetzt so ein Partybetrieb keine große GmbH ist und so weiter, aber Ich habe Social Media schon ganz früh immer aus Sicht des Unternehmers gesehen. Wie können wir diesen Online-Kanal nutzen, um irgendwie Aufmerksamkeit für ein Produkt, eben in dem Fall eine Partyreihe, zu bekommen? Und so habe ich sehr früh angefangen, neben der Uni, ja, im Bereich Online-Marketing tätig zu sein. Und so bin ich halt ganz früh schon in das Unternehmertum gerutscht.
Ja, kann ich ganz kurz mal eingrätschen? Wo kam denn, weißt du das noch, so diese Neugierde für Unternehmerpersönlichkeiten her? Kam das aus der Uni raus? Hattest du irgendwie Vorlesungen zu dem Thema?
Und ja, eigentlich durch die ersten Nebenjobs, weil da habe ich dann wiederum eben in der Gastro gearbeitet. Also ich war auf dem Gymnasium und habe Wirtschaftswissenschaft studiert. Ich habe jetzt keine Kochausbildung gemacht oder so. Aber ich habe dann in der Gastro gekellnert und da gab es dann eben Leute, denen dann irgendwie diese Läden gehört haben. Oder in dem Fall war es dann, ja, denen hat dann die ganze Trabrennbahn Gelsenkirchen gehört, zum Beispiel irgendwem. Und dann hat dann auch hier noch was anderes gehabt und da dann nochmal ein Autokino gekauft. Und sowas fand ich dann immer interessant, so wie man, dass es ja auch Menschen sind am Ende, die diese Dinge betreiben. Dass es nicht einfach nur diese Dinge gibt, die sind vom System da und man kann da arbeiten, sondern ach, da gibt es ja auch Leute, die am Ende der Kopf des Ganzen sind und die entscheiden einfach, was sie jetzt heute machen und was sie nicht machen. Und das hat mich irgendwie so fasziniert. Das waren so die ersten Leute, die ich da gesehen habe und dadurch bin ich da so reingerutscht.
Ja, ich finde diese Parallele echt spannend, weil das ist uns ja schon mal aufgefallen. Also ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich hatte dann allerdings den Schwerpunkt Entrepreneurship und hatte das Glück, dass ich einen extrem motivierenden, inspirierenden Professor hatte mit Leidenschaft, der dieses Thema Unternehmertum einfach vorangebracht hat. Und der hatte immer Persönlichkeiten eingeladen in die Vorlesung. Das fand ich so mega spannend. Da bin ich zu diesem Thema Unternehmerpersönlichkeiten gekommen, weil ich kannte in meinem Umfeld überhaupt keine. Und habe dann genauso wie du auch mit Partys angefangen, die zu veranstalten. Das waren so die ersten Dinge, wo man mehr Geld verbrannt hat. Aber da stand ja auch schon immer die Leidenschaft eher im Vordergrund. Ja, mega spannend. Aber du hast ja dann aus deiner Partyreihe dann quasi noch mehr gemacht und bist weiter in die Gastro eingestiegen.
Genau, also das Ganze lief dann so, ich sag mal, ne, über einen längeren Zeitraum. Ich habe halt studiert, während der ganzen Studienzeit halt immer diese Veranstaltung gemacht. So 7, 8 Jahre später, habe ich dann einfach angefangen, den richtigen Job erstmal zu arbeiten. Also ich habe dann wirklich ersten Job in Berlin angefangen, der war rein online, im Bereich Online-Marketing und die Partys liefen immer so ein bisschen nebenbei weiter her, aber irgendwann nach 10 Jahren, ich hatte meine ersten beruflichen Stationen, die ganz klassisch waren, als Angestellter im Bereich Online-Marketing und die Partyreihe lief immer so weiter vor sich hin, sage ich mal, und daraus ist dann aber irgendwann die Idee entstanden, einen eigenen Laden aufzumachen. In Gelsenkirchen, also die ganze Partyreihe, das hat alles in Gelsenkirchen stattgefunden. Wir haben da lokal wirklich eine enorme Bekanntheit geschafft und da kam eins zum anderen. Mein Partner, mit dem ich das die ganze Zeit gemacht habe, der hatte schon immer so diese Schnapsidee, wir machen mal eine Kneipe, wir machen mal so Bar nebenbei auf.
Wie viele, ne?
Ja, und da war ich jetzt immer nicht so ganz so begeistert von, aber in diesem ganzen Zuge war dann auf einmal ein Ladenlokal frei, was jetzt relativ attraktiv war, wo wir auch zu Schulzeiten immer hingegangen sind, was aber ein bisschen größer war. Und daraus ist das dann so entstanden. Also erst war irgendwie diese Idee Kneipe, Bar, wie auch immer. Und dann fand man dann nicht die richtige Location. Und dann war auf einmal diese Location optional frei. Und diese Location hätte sowieso, hätte man sowieso mehr machen müssen, weil die war ein bisschen größer. Und das hat mich dann aber auf einmal irgendwie viel mehr gecatcht. Und ich habe im Nachhinein auch früher mich immer schon mit Gastro-Konzepten, also ich habe in der Gastro immer auch einen Kellner, Party selber veranstaltet, zähle ich auch immer auch schon mit Gastronomie-Konzepten mich auseinandergesetzt. Ich war auch früher, dann, als ich in Amerika war, dann war da irgendwie Frozen Joghurt, dann habe ich irgendwelche Businesspläne geschrieben und wir wollten erst Frozen Joghurt nach Deutschland bringen. Also ich habe mich da schon immer auch so mit diesen Konzepten beschäftigt und fand die immer irgendwie ganz interessant.
Gehörst du auch zu denjenigen, die Taco Bell nach Deutschland bringen wollten? Weil gefühlt wollte das jeder. Ich selber habe auch da angerufen. Aber die sträuben sich ja mit Händen und Füßen nach Europa zu kommen, Taco Bell. Also damals, die sind immer, glaube ich, immer noch nicht in Europa, aber damals, das ist auch schon, weiß nicht, 20 Jahre her oder so. Aber du gehörtest nicht dazu?
Also ich fand Taco Bell ziemlich cool.
Ja.
In dem Fall hatte ich nicht die Idee, das hier rüberzuholen. Für uns war es dann eher diese Frozen Joghurt-Läden. War vielleicht auch ein, zwei Jahre später nochmal. Auf jeden Fall war dann diese Idee, dieses Ladenlokal anzumieten. Und das war diese Phase in Deutschland, als dieser Burger-Hype, diese hippen Burgerläden, als das so gerade losging. Da gab es in Köln und Co., da gab es dann irgendwie schon ein paar gute Läden. Und in dieser Phase sind wir halt auf die Idee aufmerksam geworden, dieses Ladenlokal anzumieten. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann haben wir irgendwie gesagt, ja, wir machen einen Burgerladen. So, weil das jetzt gerade irgendwie auch hip und cool war und weil das irgendwie lief. Und Burger fanden wir immer schon gut. Und wie gesagt, das war damals ja auch so eine Phase, die Burger, die es bis da in Deutschland gab, waren nicht so gut. Und diese, ne, also diese hippen Burgerläden sind ja auch aus diesem Bedarf entstanden, dass es irgendwie auch bessere Burger gibt. Wenn man die zu Hause gemacht hat, dann waren die immer viel besser. Und daraus ist letztendlich, um es jetzt auch nicht zu lange ausschweifen zu lassen, ist dann diese Idee entstanden, jemanden dann auch mit ins Boot zu holen bei dem Laden, der auch gastronomisch ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Also zwei Leute, um genau zu sein, ein Koch und einen weiteren Partner quasi. Und dann haben wir den Laden Bang Bang Burgers and Beer in Gelsenkirchen gegründet. Und die Partyreihe vorher hieß Bang Bang Gelsen. Und deswegen war das so ein bisschen, aus dieser kleinen lokalen Marke ist dann eben dieser Burgerladen entstanden. Und deswegen hatten wir auch einen gewissen Bekanntheitsgrad von vornherein. Also es waren nicht irgendwelche Leute, die den Burgerladen aufgemacht haben, sondern wir hatten in Gelsenkirchen auch mal so einen Innovationspreis gewonnen und so. Wir haben so ein bisschen Kultur. Gelsenkirchen hat nicht viel Kultur und wir haben es da schon geschafft, so über 10 Jahre da ein bisschen eine kleine Szene aufzubauen. Und deswegen war dann der Burgerladen von Anfang an auch hatte ein bisschen mehr Publicity, weil wir halt da bekannt waren. Gleichzeitig haben wir den aber auch wieder stark über die sozialen Medien bekannt gemacht.
Ja, aber Bang Bang klingt schon ein bisschen nach Hip-Hop inspiriert, die Partyreihe, oder?
Sowohl Hip-Hop als auch, also allgemein elektronische Musik, würde ich sagen. Also auch House-Techno, wir haben immer ganz gut, glaube ich, miteinander kombiniert.
Okay.
Genau.
Ja, gut, passt ja auch ganz gut dann zum Burger-Konzept und das weiterzuführen, weil viele Better-Burger-Konzepte, die ja so am Anfang entstanden sind, du hattest ja Köln und Beef Brothers beispielsweise, die kommen ja alle aus diesem Hip-Hop.
Genau, da Feld. Sehr extrem, genau, bei uns grundsätzlich kam das auch aus der gleichen, so thematisch aus der gleichen Richtung, ja.
Okay, also ihr hattet dann quasi ein Ladenlokal, ohne vorher eine konkrete Idee zu haben, sondern die Idee ist quasi gereift, als ihr das Ladenlokal gesehen habt und festgestellt habt, okay, da geht jetzt nicht die Ursprungsidee auf, die du eh nicht so cool fandest, einfach mal.
Naja, weil die Fläche einfach auch ein bisschen größer war und da sind sehr viele Sitzplätze und wir dachten dann einfach, also und es gibt halt eine Küche dazu, also anstatt da jetzt nur Bier zu verkaufen oder nur,
war
unsere Idee einfach, wir machen einen Burgerladen.
Ja, ich finde den Prozess dann immer ganz spannend, wenn man jetzt so die Idee dann jetzt hat, okay, wir machen einen Burgerladen, wie ist es dann weiter, wie seid ihr wieder weiter vorangegangen, wie habt ihr Rezepte gemacht, gut, Name stand ja mehr oder weniger in Einrichtung, habt ihr das alles selber gemacht, habt ihr euch Beratung geholt?
Wir waren dann, also grundsätzlich waren wir zwei gute Freunde, die vorher die ganze Zeit, wir haben 10 Jahre lang zusammen erfolgreich schon gearbeitet und wir haben dann eben den einen weiteren, auch einen Freund von uns dazugeholt, der auch so der eigentliche Betriebsleiter sein sollte, weil ich hatte ja die ganze Zeit ich war ja angestellt, also ich hatte ja einen Vollzeitjob.
Im Online-Marketing.
Genau, im Bereich Online-Marketing und mein Partner, der Flo, der ist Rechtsanwalt gewesen zu dem kleinmaligen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wie es genau war, da hatte er schon die Kanzlei gerade gestartet oder er war noch in der Examensphase, ich weiß nicht so genau, also das lief sowieso, für ihn war es sowieso klar, er hätte das nicht Vollzeit machen können und ich eigentlich auch nicht. Und deswegen wollten wir jemand anders haben, der halt wirklich den Laden dort vor Ort betreibt. Und deswegen haben wir einen Freund von uns hinzugeholt, der auch gleich ja so beteiligt war. Und zusätzlich haben wir halt einen Koch hinzugeholt, der um das ganze Kulinarische halt auch wirklich gut abzubilden. Und der hat halt auch wirklich Vorerfahrung kulinarisch gehabt. Und dann haben wir uns halt auch zusammengesetzt, wir vier. Und das ist so in 2, 3, sag ich mal, Treffen entstanden, so aus der ersten Idee. Die ersten Burger-Rezepte haben wir da zusammengeschustert und unser Koch, der hat die dann halt auch gemacht. Und so ist es dann halt so losgelaufen. Also dann hat man sich 2, 3 Mal getroffen, hat die ersten Burger gebraten irgendwie und fand das irgendwie alles cool. Und ja, so ist es dann losgelaufen, sage ich mal. Also aus der ersten Idee waren dann alle auch ziemlich begeistert. Und dann entwickelt sich auch so eine gewisse Euphorie und dann wird man das halt. Also. Genau.
Ja. Erkanntet ihr den Koch auch persönlich? War das auch ein Freund, Bekannter von euch?
Ja, jetzt nicht guter Freund, aber auch hier über den Freundeskreis. Also wir haben für diese war es wirklich so, dass jeder eigentlich irgendwie dass man sich schon vorher kannte und wir jetzt nicht wir haben dann später auch noch einen Koch angestellt und sie wir nicht kannten, aber der Hauptchefkoch, sage ich mal, der war auch jemand, den wir eigentlich über 2 Ecken ganz gut kannten.
Ja, weil ich höre das immer aus der Gastro, das ist ja ein Riesenengpass, einen Koch zu finden, einen guten Koch. Also wenn man da keinen persönlich kennt oder keine gute Beziehung zu hat, kann das ja unter Umständen
sehr, sehr, sehr schwierig sein, vor allem als Quereinsteiger. Ne? Dann ist genau, es ja oft genau, so, dass Köche einem auf der Nase rumtanzen können, weil die genau wissen, wenn ich da weg bin mit meiner fachlichen Kompetenz,
genau,
ist es schwierig für den Betreiber. Und Inneneinrichtung, habt ihr euch dann überlegt, wollt ihr shabby chic oder was war das Motto für euch? Oder?
Genau, war auch so ein bisschen diese Richtung. Also wir haben da relativ viel selbst zusammengeschustert. Wir haben da aber tatsächlich auch mit jemandem noch uns da externe Hilfe geholt. Das ist so ein InDesign-Büro, vielleicht bezeichne ich das jetzt auch falsch, die heißen Prinzträger hier aus Buch. Die haben tatsächlich auch bei der Ladenkonzeption für Potsalat auch nochmal uns geholfen. Und die haben wir damals mit ins Boot geholt. Die waren auch damals relativ jung, beruflicher Natur. Die waren auch gerade so mit der Uni fertig und hatten da ihre Agentur vielleicht so seit 2-3 Jahren. Ich weiß das auch nicht so ganz genau, aber wir haben uns dann einfach zusammengesetzt und die haben uns dann konzeptionell das Ganze noch. Wir hatten halt viele Ideen, wie man so Laden cool machen könnte. Und mit deren Hilfe haben wir dann, sag ich mal, da, was dieses InDesign angeht, da so dem letzten Schliff gegeben. Oder eben aus 5 verschiedenen Ideen, die auch gar nicht so alle hätten zusammengepasst, haben die uns eigentlich geholfen, jetzt ein Gesamtkonzept zu machen, was auch wirklich inhaltlich stimmt. Weil oft hast du dann, wenn du Laie bist, hast du 4, 5 tolle Inspirationen, die aber vielleicht auch gar nicht zusammenpassen, wie sich dann herausgestellt hat. Und dann einen Weg einzuschlagen, da haben wir dann externe Hilfe auch gehabt, ja.
Ja, habt ihr die Erfahrung gemacht, das ist ja ganz oft bei Quereinsteigern so, jetzt hat sie natürlich einen Koch mit an der Seite, aber ganz oft ist es so, dass sehr viel Gedanken sich um das Design gemacht werden, dass das echt cool aussieht, der ganze Laden und so weiter, aber das Gastronomische ein bisschen auf der Strecke bleibt, also so im Sinne von Abläufen und so weiter, dass die Thekenkonstruktion nicht gut geplant ist, dass die Abläufe nicht gut funktionieren können. Hattet ihr da irgendwie Probleme mit oder?
Also ich sag mal so, ich glaube, was die generellen Abläufe in den Kochprozessen angeht, glaube ich weniger. Auch da ist ja mehr so, da ist jetzt auch viel drunter und drüber gegangen. Also dass wir haben mit kleinem Geld, wir hatten ja kein, ich bin jetzt nicht reich geboren worden irgendwie, ne? Also wir hatten jetzt nicht wenig Kapital und haben natürlich mit so wenig Aufwand wie möglich versucht, erstmal diese Küche da überhaupt aufzubauen und den Laden aufzumachen.
Ihr habt auch kein Kapital dazu geholt, also habt das alles Eigenmittel.
Genau. Okay. Und gut, das hat dazu geführt, dass man von Anfang an auch nicht alles Neue gekauft hat, weil gerade Gastro-Equipment ist halt dann auch teuer, wenn man es professionell kauft. Und dadurch ist dann schon das eine oder andere Problem dann zwischenzeitlich entstanden, weil natürlich dann die gebrauchte Spülmaschine nach ein paar Monaten dann oder nach ein paar Wochen doch kaputt gegangen ist oder so. Also, aber ich glaube, rein an der Effizienz, was die Küche angeht, hat es nicht gehapert. Aber deine Frage geht schon so in die richtige Richtung. Also so diese, das eigentlich Gastronomische ist eigentlich so ein bisschen links liegen geblieben bei uns. Also oder ich sag mal das Wirtschaftliche auch. Also so, das ist gerade auch so ein Klassiker. Obwohl ich sogar derjenige war, der ja BWL studiert hat. Wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir da echt mit sehr viel Euphorie diese Burger-Rezepte dann kreiert und auch coole Namen gehabt und geile Fotos. Und im Marketing, kann ich ja gleich später drauf eingehen, ist da vieles auch sehr, sehr gut gelaufen. Aber eine Warenkalkulation hat eigentlich niemand von uns gemacht. Und wir haben, wir haben Avocado-Mayo verkauft für 50 Cent. Die hatten es irgendwie 1,20 Euro im Einkauf gekostet oder so, die Portion. Ne? Also die Kunden fanden es super. Nur wir haben auch lange da nicht wirtschaftlich erfolgreich gearbeitet. Also so an der eigentlichen Kücheneffizienz, das war jetzt nicht so das größte Manko. Aber wir haben da eben sehr viele Fehler am Anfang auf jeden Fall gemacht. Ja.
Was das betriebswirtschaftlich angeht, aber es ist ja fast ein Klassiker. Also wenn ich jetzt die ersten Folgen in meinem Podcast alle so übereinander legen würde, ich meine auch Marc, den du ja selber angesprochen hattest, mit Immergüner hat es ja gesagt, dass sie eigentlich ohne Warenkalkulation gestartet sind und das trifft auf echt viele zu, die ich jetzt auch schon interviewt habe.
Und dann geht man aber abends nach Hause und guckt gegen wie Christian Rach im Fernsehen 20 Uhr und lacht darüber, dass er selber bei jeder zweiten Mal sagt, ja, macht da hier mal eine Warenkalkulation. Man lacht dann selber darüber im Fernsehen, aber trotzdem muss man die Transferleistung auch bringen, das im eigenen Unternehmen anzuwenden, ja.
Ja, aber gibt es noch mehr Fehler, die du jetzt so bezeichnen würdest, die ihr vielleicht so gemacht haben, bevor wir auf das kommen, was du auch schon sagtest, was wirklich auch gut gelaufen ist?
Ja, also es ist immer, also du hast das ja vorhin schon angesprochen, das ist immer so ein zweiseitiges Schwert, mit Freunden zu arbeiten oder mit Bekannten zu arbeiten, ne? Also auch da ist in unserer Zusammenarbeit, ne, also wenn das alles, der Laden super läuft und einfach Geld abwirft, dann lösen sich viele Probleme von selber. Aber wenn es eben nicht so läuft, dann ist eben gerade in Krisensituationen auch wichtig, wie geht man miteinander um, wie spricht man sich gegenseitig auf Fehler an, wie arbeitet man an Themen, und manchmal ist es eben auch, wenn man sich gut kennt, schwieriger miteinander zu reden, Klartext zu reden, weil man eben ja auch dieses persönliche Verhältnis hat. Da kann man auch, das kann eben gut funktionieren, aber das kann man eben auch nicht gut funktionieren. Ich würde nicht pauschal sagen, auch Potsalat habe ich ja mit meiner Freundin gegründet, und auch die Alex kennen wir ja vorher, das ist auch eine Freundin von uns. Das hat eben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hast du natürlich ein viel stärkeres Vertrauen, gerade wenn du jetzt einen Geschäftspartner mit dem was gründest, den du eigentlich vorher gar nicht wirklich kanntest, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also auf der einen Seite, wenn du jetzt ein Unternehmen mit jemandem gründest, den du schon vorher kanntest, dann hast du eine höhere Vertrauensbasis. Du kannst dir nur ein Vertrauen, und am Ende kommt es sehr stark darauf an. Aber gerade in Krisensituationen muss man eben auch Kritik ansprechen können, und man muss damit umgehen können. Und da kann es eben auch sein, dass man Leuten Sachen nicht so beibringt, wie man sie jemand anderen beibringen würde, mit dem man rein ein geschäftliches Verhältnis hat. Man baust die Leute dann in Watte, man will denen irgendwie das nicht so direkt sagen, aber manchmal ist es dann auch ein Fehler, wenn man den Leuten irgendwie ein Fehlverhalten nicht sagt und das dann ein halbes Jahr oder ein Jahr lang irgendwie so weiterläuft, weil man selber irgendwie vorsichtig den Leuten gegenüber ist. Also man muss, glaube ich, da genau wissen, mit wem startet man sowas, und man muss über die Tücken sich auf jeden Fall Gedanken machen, ja.
Ja, generell über das Thema Gründerteams könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen. Auf jeden Fall eine separate Podcast-Folge. Aber was ja so aus fachlicher Sicht richtig und falsch ist, immer so ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Aber was ihr ja richtig gemacht habt, ich benutze das einfach mal, das Wort richtig, ist, dass ihr schon strategisch rangegangen seid. Ne, ihr wart jetzt nicht einfach vier Freunde, die zusammen gegründet haben, sondern ihr habt ja offensichtlich gesagt, wir brauchen noch einen Koch und wir wollen einen Betriebsleiter haben. Also ihr wart ja nicht so vier Freunde, die einfach in der Kneipe zusammensaßen, was man ja auch oft hat, wo man dann diesen Begriff heterogene Gründerteams irgendwie gar nicht hat und auch keine richtige Aufgabenteilung. Die war bei euch ja schon relativ stringent, die Aufgabenteilung, würde ich jetzt so von außen betrachten.
Ja, doch. Wir haben da eigentlich versucht, von vornherein so ein bisschen drauf zu achten, uns da aufzuteilen. Bei uns waren die Stärken auch von Anfang an ein bisschen so verteilt. Wir haben da schon ein bisschen drauf geachtet, und bei Potsalat ist es ähnlich. Also auch wenn wir uns vorher kannten, war von vornherein irgendwie klar, der eine macht dies, der andere macht das, anstatt dass alle das Gleiche machen, ja.
Ja, nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt auf das zu sprechen kommen, was dann auch gut lief. Wie lange war denn der Prozess von das Ladenlokal ist jetzt da, wo ihr erst nicht genau wusstet, was machen wir damit, da können wir die Bar nicht reinmachen, dann hat sich der Burgerladen entwickelt bis zur Eröffnung. Wie lange war dieser Prozess?
Ehrlich gesagt kann ich dir das nicht genau sagen, aber das war auf jeden Fall nicht länger als ein halbes, also das war eher 3, 4, 5 Monate, weil, wie gesagt, bei uns ist also die Idee, etwas, irgendwie eine Kneipe aufzumachen von meinem Geschäftspartner, die gab's vielleicht schon so ein Dreivierteljahr vorher,
ja.
Aber da ist ja immer nichts draus geworden, und erst als das Ladenlokal frei war, kam ja dann diese Entwicklung, wir machen da jetzt einen Burgerladen, und dann ging es eben auch relativ schnell, weil wir haben dann irgendwann den Vermieter natürlich kontaktiert, um herauszufinden, wie teuer ist denn die Miete und so weiter. Und ab dem Zeitpunkt waren wir natürlich auch schon eigentlich in der Mietvertragsverhandlung. Und entweder die Frage, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Der hat natürlich auch schnell behauptet, dass irgendwer anders, wie das immer so ist,
ja,
dass natürlich da auch eine Pizzeria angeblich reingehen möchte. Und so ist das dann der eigentliche Prozess dann vielleicht 3, 4 Monate gewesen.
Also ihr hattet da ja auch einen gewissen Druck von außen, weil ihr hattet einen Mietvertrag, genau. Dann fängt die Miete irgendwann an.
Genau.
Wie siehst du das generell so? Es gibt ja so, ich sag mal, die Gründerpersönlichkeiten, die sehr lange immer planen und immer alles genau planen wollen und nie so richtig ins Doing kommen. Und es gibt diejenigen, die immer sehr schnell ins Doing kommen, die sagen, ich habe die Idee, komm, setz mal einfach mal um, wird sich dann schon entwickeln.
Ja, also das Ganze ohne Planung zu machen, ist auf jeden Fall auch nicht gut erstmal, ne? Aber es gibt viele, die halt in dieser Planung auch komplett verharren und sich irgendwann so viele Gedanken machen, und wieder an allem zweifeln und dann immer noch diesen perfekten Zeitpunkt abwarten, der dann aber nie kommt. Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so in der Mitte, ne? Also man muss sich schon so gut wie möglich, wie man kann, vorbereiten, weil wenn man einmal losgelaufen ist, dann musst du halt ganz viel operativ machen und tun, und dann hast du nicht mehr so viel Zeit fürs Planerische oder musst dir diese Zeit auch wieder nehmen dann. Das ist eben auch nicht leicht, wenn der Laden erstmal läuft, dann wieder auf dem weißen Blatt Papier sich irgendwelche strategischen Sachen Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite bringt es auch nicht, 5 Jahre lang zu planen, weil dann machst du es halt auch gar nicht mehr, ne? Also man muss irgendwie den Absprung schaffen, entweder machen oder nicht. Und ich finde, da sollte man sich dann schon, wenn man so eine Geschäftsidee hat, auch irgendwann so ein Ziel setzen, dass man vielleicht sagt, nach einem Nach einem halben Jahr spätestens habe ich die Entscheidung gefällt, ich mache es oder ich mache es nicht. Also einen gewissen Plan sollte man haben, aber der wird irgendwann auch nicht mehr viel, viel besser. Also entweder, es hängt am Ende dann wieder von sehr vielen Zufällen ab, ob es funktioniert oder nicht, von sehr vielen Faktoren, die kann man dann nur noch beeinflussen, wenn man es konkret macht. Da kann man dann auch durch Planung nicht mehr weitere Informationen bekommen.
Ja, das sehe ich genauso. Du hattest ja auch einen Punkt angesprochen, den werde ich ganz oft als Berater immer gefragt, so, wann ist denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zu gründen? Ich glaube, einen richtigen Zeitpunkt, du hast es ja auch gesagt, gibt es eigentlich nicht, kann immer Faktoren geben, die jetzt erstmal rational vielleicht erstmal dagegen sprechen, aber in 3 Monate später wird es auch wieder andere Faktoren geben, die dagegen sprechen. Deswegen muss man ab einem gewissen Punkt einfach loslegen. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das versuche ich auch jedem immer zu erklären und mit auf den Weg zu geben, die bei mir in der Gründung sitzen, man muss auch wirklich diese Flexibilität im Kopf haben, Dinge dann auch, wenn man gestartet ist, wieder einen Haufen zu werfen. Da haben, glaube ich, gerade die Schwierigkeiten, die eh schon extrem lange geplant haben, die haben dann so ihren Plan im Kopf und wollen den auf Biegen und Brechen durchsetzen. Aber manchmal entscheidet halt einfach der Gast, welches Produkt jetzt angenommen wird oder nicht. Da kann man sich 5000 Mal mit Freunden vor auseinandersetzen. Man muss halt da die Flexibilität besitzen, das dann auch über den Haufen zu werfen.
Und da kann ich auch super was zu sagen. Also beim Burgerladen, da gab es dann Konzepte. Wir machen da Events, Tatort gucken. Abends sollten dann da, also wir haben ja Partys gemacht, deswegen so, haben dann natürlich auch Partys stattgefunden und so weiter. Wir haben dann da Fußball gucken organisiert und so weiter. Ist ja in Gelsenkirchen, da ist ja Schalke nochmal ein wichtiges Thema. Es hat sich relativ schnell gezeigt, dass unsere Burger der absolute Hit waren und die Leute eigentlich genervt waren, als dass wir da Fußball gezeigt haben und so weiter. Also relativ viele von diesen Konzepten, also relativ viele von diesen Ideen, die wir alle bei der Konzeptentwicklung gemacht haben, die haben wir alle gar nicht gebraucht. Ne? Also das ist so ein perfektes Beispiel für das, was du gerade ansprichst. Wenn man in dieser Planungsphase ist, dann ist es wichtig, sich über alles erstmal Gedanken zu machen und keine groben Zusammenhänge zu außer Acht zu lassen. Aber gleichzeitig kommt in der Realität, entwickelt sich ganz viel, was man vorher nicht wusste. In unserem Fall war es eben so, wir hatten 1000 Konzepte noch in der Schublade, wie wir da eventtechnisch diesen Laden nach vorne bringen. Das haben wir alles nicht gebraucht. Die Events haben eher das Restaurant oder die Restaurantkunden, wo waren dadurch gestört. Wir waren von Anfang an eigentlich als Restaurant wahrgenommen. Und das hat man eben auch gemerkt. Als wir da Fußball gucken gezeigt haben, wollte eigentlich keiner Fußball gucken. Die Leute waren genervt, dass sie jetzt aufstehen mussten, weil die Leinwand da hin musste. Also es hat sich eben auch von Shell gezeigt, im eigentlichen operativen Doing, dass das irgendwie noch ganz anders läuft oder dass das Kundenbedürfnis noch ganz anders ist, als wir uns vorher gedacht hatten.
Ja, das erlebt man ja ganz häufig auch gerade das produkttechnische oder Events, wie du es beschrieben hast, drumherum. Was aber klar sein sollte und was jetzt auch nicht falsch rüberkommen sollte, ist, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken um den Standort machen, ob es der richtige Standort ist, weil das eine Entscheidung ist, die man ja nicht so schnell rückgängig machen kann. Also da sollte man sich wirklich Gedanken drüber machen und das gut analysieren. Da ist es natürlich schon wichtig zu, dass man sein Konzept halbwegs kennt und auch seine Zielgruppe halbwegs kennt, ob die Zielgruppe da hinkommt und so weiter und so fort. Und was genauso wichtig ist, ist das Thema Finanzen. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen, weil wenn man unterfinanziert in der Selbstständigkeit geht, bringt das sehr schnell Probleme mit sich. Also da sollte man sich schon mal Gedanken drüber machen. Und witzigerweise sind das eher Punkte, wo sich weniger Gedanken drum gemacht wird. Viele Gründer halten sich sehr lange immer mit Produkten auf und die wollen dieses perfekte Produkt kreieren und noch die speziellste Burger-Rezeptur oder was, um dann noch ausgefallener zu sein. Und da ist es genauso, es kann noch so cool für dich sein, wenn es der Gast dann nicht essen will, ist es egal. Das kann man schnell korrigieren, indem man andere Burger rezeptiert, aber einen anderen Standort oder mal eben eine Nachfinanzierung anstoßen,
ja,
ist da immer ein bisschen schwieriger. Von daher sollte man sich mit dem Themen dann tatsächlich schon auseinandersetzen. Aber du hattest ja schon angeteasert, was auf jeden Fall von Anfang an gut bei euch lief, war das Thema Marketing.
Genau, also da hatte ich ja irgendwie mein Background bisher, eben durch die Partys, durch meinen eigentlichen Job. Unser Laden war eigentlich von Anfang an super besucht. Also der sah eben auch gut aus dann. Ne? Also es war schon ein cooles Konzept und die Burger waren eben auch beliebt. Aber wir haben es eben auch geschafft, gerade über die sozialen Medien sehr viel Aufmerksamkeit für den Laden zu generieren. Das war dann die Zeit, als Facebook dann mittlerweile schon hier in Deutschland das relevante Netzwerk war. Da kam dann gerade so hinten raus so ein ganz neues Netzwerk namens Instagram, das wurde dann schon immer bekannter. Aber das war noch die Phase, als Facebook eigentlich die absolut dominante Plattform in Deutschland war und Instagram so ein kleines Nebenprojekt war. Und da haben wir den Laden einfach enorm, also der war immer voll. Wir waren immer ausgebucht. Man musste halt einen Tisch deutlich im Vorfeld reservieren und der war in Gelsenkirchen wirklich bekannt und eben auch darüber hinaus. Ne? Die Burger waren eben auch gut und wurden super bewertet und die Kunden sind eben auch immer wieder gekommen. Also am Marketing ist es nicht gescheitert und wir haben es eben sehr stark auch damals über also Social Media und aber auch die Werbeanzeigen, Social Advertising, Facebook Ads, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil man damals auch bei Social Media, bei Facebook Ads noch sehr spezifisch die Kunden erreichen konnte und wir hatten dann so Geschichten wie, dass wir halt, ja, wir haben einen Schalke-Burger gemacht und dann haben wir den nur, also haben den Leute auch speziell gesehen, die halt Schalke-Fan sind und natürlich irgendwie in der Region sind. Also solche Tricks haben wir da verwendet, die ich eben aus meinem klassischen Beruf, also wo es dann eher darum ging, Handys an den Mann zu bringen oder so weiter, die ich dann da kannte, die man da auf der großen Skala deutschlandweit irgendwie anwendet, habe ich da eben im Kleinen angewendet und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert, ja.
Gefühlt wart ihr da sehr früh mit, ne? Also wenn man so anderen Gastronomen kennt, zu dem Zeitpunkt, für die war das ja Neuland. Also sie haben es ja nicht gemacht, ne? Die haben ihre üblichen, wenn sie mal Flyer verteilt haben, vielleicht Flyer verteilt.
Genau, ja.
Okay.
Nur was wir eben da, was dem da noch klassisch war, war eben das Restaurant ist eben ein Offline-Business. Also ich mache dann eben Online-Marketing und die Leute kommen aber ganz normal offline, sage ich jetzt mal, in den Laden rein. Und normalerweise, wenn du Online-Marketing betreibst, machst du Online-Werbung und die Leute bestellen auch online, dann kannst du im digitalen Zeitalter mittlerweile relativ stark messen, welcher Marketingkanal funktioniert jetzt eigentlich gerade und daraus ableiten, ja, wo sollte ich vielleicht mehr Zeit und Energie reinstecken, wo sollte ich weniger Zeit reinstecken.
Ja.
Und das kannte ich eben aus meiner E-Commerce-Welt, aber bei unserem Restaurant war das jetzt nicht so ganz so einfach, weil die Leute haben ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich habe die Facebook-Zeige XY gesehen und deswegen vor 7 Tagen und deswegen bin ich heute hier reingekommen. Deswegen war da dieser Medienbruch schon noch da, aber wir haben eben auch damals dann unsere Kellner dazu angehalten, immer zu fragen, wo sie uns denn herkommen. Und damals war einfach Facebook und teilweise auch schon Instagram war einfach die dominante Antwort. Genau.
Okay. Und jetzt klingt das alles sehr gut, aber gibt es das Restaurant noch?
Nee, das Restaurant gibt es nicht mehr. Genau, wir haben uns nach ungefähr 2 Jahren oder 1,5 Jahren haben wir uns, sag ich mal, getrennt. Oder der eine Kollege von uns hat den Laden noch weiter betrieben. Wir hatten einfach andere Vorstellungen, wie es weitergehen sollte. Und der hat dann da einen Laden nur noch weiter betrieben, ist dann auch nochmal umgezogen.
Der Kollege, der Betriebsleiter war?
Genau. Ja.
Der Koch ist irgendwann gegangen, oder?
Der ist damals dann noch dabei gewesen.
Ja.
Genau. Aber also zu dem Zeitpunkt, als wir uns getrennt haben, ist er noch dabei gewesen.
Okay.
Ja.
Und ihr habt euch getrennt, weil?
Ja, weil wir uns eben nicht, also weil es wirtschaftlich halt nicht erfolgreich war. Ne? Also wir haben viel Umsatz gemacht, aber am Ende blieb halt nicht viel hängen. Und bis wir dann so richtig erkannt haben, woran es lag, war es auch schon relativ spät, sag ich mal so, finanziell. Und man musste irgendwie auf jeden Fall nochmal auch Kapital her. Und wir haben eben in der jetzigen, also ich und mein Partner, mit dem ich die Partys, wir haben halt nicht gesehen, wie man mit dem jetzigen Konzept halt, ne, dass du, also man hätte jetzt irgendwie nochmal nachfinanzieren müssen und ich habe kein Kapital gehabt. Und dann stand einfach die Frage, was passiert jetzt mit dem Laden? Und der andere Freund von uns, der hat halt da weiter Potenzial drin gesehen und er hatte auch die Möglichkeit, an Kapital zu kommen. Und so hat sich dann ergeben, dass er uns in dem Sinne da rausgekauft hat er dann den Laden alleine betrieben hat, ja.
Ja, was, du hast ja gesagt, ihr habt es erkannt, zwar zu spät, aber ihr habt es erkannt, woran es lag. Was würdest du sagen, waren so die Dinge? Also das eine hast du ja schon gesagt, falsche Produktkalkulation.
Das ist, ehrlich gesagt, würde ich jetzt, wenn du mich fragst, ist das 80-90%, deswegen gibt es da jetzt noch nicht die 7 andere Gründe, sondern ich glaube, das war eigentlich der der Hauptgrund. Wie schaffen wir es auch darüber hinaus? Also die Frage, wie schaffen wir es doch noch den Getränkeumsatz, also so diese klassischen gastronomischen Themen, weiter zu pushen? Also die Idee war eben auch immer da, ne? Ich meine, später kam dann Hans, das war so die Zeit, da kam natürlich auch in anderen Städten schon Hans im Glück. Da waren die noch relativ klein. Aber die haben es natürlich perfektioniert. Die haben Burger verkauft, gleichzeitig aber auch enorm viel Cocktails. Das war grundsätzlich auch unsere Idee, nur dass bei uns eben kaum jemand Cocktails gekauft hat. Und wie man jetzt diesen Barumsatz da ankurbelt, da hatten wir einfach auch verschiedene Vorstellungen, wie man dann dies macht, wie man jenes macht. Und so ist es dann eher gekommen, dass wir auseinandergegangen sind. Ja,
das hattest du ganz am Anfang ja auch schon gesagt, wahrscheinlich auch bewusst aus diesem Grund, weil du es ja selber erlebt hast. Wenn Sachen gut laufen, dann ist es immer total toll im Team, da feiert man sich immer gegenseitig, wie toll alles läuft, aber gerade in Krisen oder herausfordernden Phasen zeigen sich ja auch dann gerade gute Gründerteams, ob sie zusammenhalten. Und dann ist es ganz oft so, wenn man dann unterschiedliche Ideen und so weiter hat und man kommt nicht überein, dann können Gründerteams echt eine Hölle sein, weil sie dann oftmals Stillstand einfach bedeuten und genau. Es geht halt einfach nicht voran.
Genau, und es hätte halt zwei Optionen gegeben. Entweder wir hätten jemand anders, also wir hätten ihn irgendwie rausgeholt, wobei ich hätte jetzt kein Kapital dafür gehabt. Und wir hätten irgendwie weiter betrieben und hätten den anderen Betriebsleiter in dem Sinne gesucht oder eben der andere Weg. Und der andere Weg war dann eben der da zum damaligen Zeitpunkt der bestmögliche. Und unsere Vorstellungen waren einfach da unterschiedlich und so haben wir uns dann da geeinigt. Wir sind auch jetzt noch gut befreundet, auch wenn das damals natürlich alles eine nervenaufreibende Zeit war, ja.
Ja, aber das ist ja schon mal gut. Auch das überleben ja häufig Gründerteams. Also gehen ja oftmals auf Freundschaften dann oder Beziehungen oder was auch immer.
Naja, zum damaligen Zeitpunkt war es jetzt schon so ein bisschen, jetzt sind ein paar Jahre vergangen, wie immer ist ein bisschen Gras mit dieser Sache gewachsen und wir trinken Bier zusammen und alles ist gut, aber zur damaligen Zeit war natürlich auch erstmal ein paar Monate Funkstille, ne? Also da ging es dann nur noch um die Sachen und dann tschüss erstmal, ne? Also, aber im Großen und Ganzen haben wir uns jetzt nicht auf Ewigkeiten verstritten und sind auch in keinem Rechtsstreit oder so.
Ja.
Kann ja alles auch passieren.
Hast du für dich aus dieser Zeit aber irgendwelche Learnings rausgezogen, die du dann mit rübergenommen hast, dann zu Potsalat?
Genau, also gerade eben das Thema, die Warenkalkulation zu machen, wie gerade schon auch gesagt, das haben wir dann, als diese Idee, also erstmal hatte ich mir geschworen, nie wieder Gastro zu machen. Ne?
Wie alle.
Aber diese Learnings habe ich natürlich alle mitgenommen, wie auch eben in meinen anderen unternehmerischen Tätigkeiten mit der Party etc. Du musst ja immer jeden Fehler irgendwie selber machen. Und im besten Fall versuchst du es nochmal und lernst aus dem Fehler und machst es jetzt richtig. Und so haben wir bei Potsalat eben im Vorfeld, also da schon eine gewisse Planung ist schon gut. Wir haben eigentlich im Vorfeld wirklich eine genaue Rezeptkalkulation gemacht. Wir sind zu den ganzen Lieferanten gefahren, die kannte ich ja mittlerweile so, diese Prozesse, wo kriegt man jetzt die Ware her und so weiter, haben uns konkret diese Preislisten geben lassen, obwohl es diese GmbH noch gar nicht gab und haben die Rezepte wirklich bis ins Detail kalkuliert. Im Nachhinein war die Kalkulation immer noch schlecht, aber viel, viel besser als das, was wir damals gemacht haben. Und das haben wir alles im Vorfeld gemacht. Und das war schon sehr detailliert. Also wir haben eigentlich unsere Entscheidung, ob wir das Ganze auf der Potsalat gründen oder nicht, wirklich anhand eines wirklichen Businessplans getroffen, was im Burgerladen, da gab es vielleicht auch einen Businessplan, aber der war ganz rudimentär. Und in diesem Businessplan war wirklich diese Warenkalkulation konkret berücksichtigt. Also wie viel kann man wirklich mit so einem Salat verdienen und wie viele Salate muss man dann eigentlich auch verkaufen und so weiter. Diese Fragestellungen wurden alle im Vorfeld geklärt und auf dieser Basis haben wir eigentlich erst die Entscheidung getroffen, um das Ganze zu machen, ja.
Ja, das geht natürlich runter wie Öl, ne? Dieser Satz, dass ihr die Entscheidung auf Basis eines Businessplans getroffen habt, weil das ist ja wirklich das Entscheidende. Die meisten schreiben ja einen Businessplan irgendwie, weil irgendeine Bank auf einmal sagt, ich brauche einen Businessplan, wenn du Geld haben willst. Aber letztendlich sollte man den ja für sich selber schon. Das klingt immer so abgetroschen, aber das ist ja das Allerwichtigste, dass man für sich wirklich eine solide Entscheidung treffen kann. Damit meine ich nicht, dass man eine Doktorarbeit draus machen muss, einen Businessplan und 5 Jahre lang einen Businessplan schreiben muss, ja. Aber das Wichtigste mal runterzuschreiben, allein, dass man auch einen Fahrplan dann in die Selbstständigkeit hat, an dem man sich so ein bisschen richten kann dann auch.
Genau, also man, ne, sobald man dann losläuft, ändern sich alle wieder voll viele Themen, aber die Frage ist ja eben, sind die Grundannahmen, die du gestellt hast, irgendwie korrekt oder nicht? Und da wird total viel Abweichung, total viel Veränderung drin sein, aber wenn du in deinen Grundannahmen komplett falsch bist, dann kann es eben auch nicht funktionieren. Auch wenn der Businessplan am Ende überhaupt nicht aufgeht oder ganz anders in der Regel wahrscheinlich kommen wird, ist es trotzdem wichtig, am Anfang halt sich die wichtigen Fragen einfach gestellt zu haben. Und wenn du eben von vornherein Burger verkaufst, mit denen du in dem Sinne Verlust machst, dann kann es halt nicht funktionieren. Das hätte ein Businessplan dann auch nochmal aufgezeigt oder eine Beschäftigung mit dem Team, mit den Finanzen, ja.
Definitiv. Und wie lang war der Zeitraum von, du hattest gerade gesagt, Gastro mache ich nie wieder, da ich gesagt, das höre ich ganz oft von Leuten, die erstmal aus der Gastro wieder rausgegangen sind, bis zu dem Zeitpunkt, ach, ich mache doch wieder Gastro jetzt mit Potsalat. Wie viele Jahre lagen dazwischen oder Monate?
Ich glaube, ja, drei bis vier Jahre, okay. Dann sind das dann so gewesen, genau, ja.
Ja, aber wie es dann zu der Idee zu Potsalat kam, das können wir dann in eurem Podcast hören. Das lassen wir an dieser Stelle mal aus. Aber fand ich schon mal einen sehr, sehr guten Einblick, auf jeden Fall, auch in die Entwicklung von gastronomischen Prozessen. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien in diesem Podcast bei mir immer. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Begriffe, die dir bekannt vorkommen, wenn du aus dem Hip-Hop kommst. Hier geht es darum, ich nenne dir ein Wort, einen Satz und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Und dann gibt es noch die Kategorie Props, das erkläre ich gleich. Das eine ist, kannst du dich noch dran erinnern, wie hoch euer Eröffnungsumsatz im Burgerladen war ungefähr?
Ich glaube so 1000 Euro.
Ja, und wie hoch war euer Eröffnungsumsatz mit dem ersten Pottsalat?
Ich glaube, dass der vielleicht so bei 500, 600 Euro war, ja.
Okay, also niedriger Spann.
Ja.
Und glaubst oder folgst du der These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, total. Also Glück gehört auf jeden Fall dazu. Man muss es eben auch versuchen, sonst kann man eben auch kein Glück bekommen. Aber es hängt alles sehr viel auch vom Zufall ab, was am Ende passiert, ne? Und da kann man eben in vielen Punkten Glück oder Pech haben. Man hat mal die Chancen für einen stehen manchmal vielleicht gut, aber man hat trotzdem Pech oder in anderen Situationen hat man Glück. Über eine längere Phase brauchst du auf jeden Fall hier und da auch mal Glück, erfolgreich zu sein, ja.
Ja, und jetzt eine Frage, die finde ich selber immer schwierig zu beantworten, wenn man sich immer auf einen Punkt so festlegen muss. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen sollte? Was wäre das?
Die Gabe, immer wieder aufstehen zu können und eben aus Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Ja.
Ja.
Also der erfolgreiche Unternehmer ist der, der immer wieder über ein weiteres Mal, glaube ich, wieder aufgestanden ist.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir zur Kategorie Props. Hier geht es darum, dass du den Zuhörern einmal bitte ein Lied empfiehlst, was du gerne hörst, was dich motiviert, inspiriert, und einmal ein Buch, was dich vielleicht motiviert, inspiriert hat.
Ja, ich würde jetzt hier, um auch eine kleine Hommage jetzt an deinen Podcast und die Thematik hier zu geben, mir als Lied hier in die Waagschale werfen von Beginnern K2.
Ah, sehr gut.
Ich glaube, dass einige deiner Anspielungen hier ziemlich viel mit dem Song zu tun haben, und das war tatsächlich auch meine erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe vor vielen, vielen Jahren. Deswegen finde ich ganz witzig, wie du das hier thematisch aufziehst. Also wer den Song nicht kennt, okay, oder wer mit, ja, Deutschrap irgendwie oder Hip-Hop nicht viel zu tun hat, kann sich das mal anhören. Ich glaube, den gibt es gar nicht auf Spotify.
Nee, ich habe das mal verlinkt auf YouTube. Habe ich das mal verlinkt. Also
genau. Relativ viele von deinen Anekdoten hier beziehen sich, glaube ich, irgendwie so auf diesen Track.
In jeder Folge sogar. In jeder Folge.
Und deswegen dachte ich mir, ich platziere das jetzt einmal hier. Für die Spotify-Liste würde ich dann einfach von Beginnern irgendwie Füchse oder so nehmen.
Sehr gut.
Damit du auch für die Spotify-Liste was hast, ja.
Ja. Und ein Buch?
Also ich finde auf jeden Fall relativ wichtig, sich eben auch als Gründer irgendwie, ja, mit Literatur zu bilden. Und ich würde ein Buch hier gerne empfehlen, das heißt Thinking in Bets, also Denken in Geboten quasi. Das ist von einer professionellen Pokerspielerin, die heißt Annie Duke. Und die hat eigentlich relativ gut in ihrem Buch das Konzept von Pokern, wie ein professioneller Pokerspieler agiert und denkt, auf Unternehmertum angewendet. Weil ich habe auch früher relativ professionell Poker gespielt, und es gibt sehr viele Analogien in der unternehmerischen Entscheidungsfindung zur Entscheidungsfindung eines Pokerspielers, und das kann ich jedem ans Herz legen. Thinking in Bets von Annie Duke.
Okay, sehr schön. Ich hätte jetzt auf ein anderes Buch getippt, weil ich schaue dir gerade auf dem Unterarm, weil du mir hier im T-Shirt gegenüber sitzt, und da steht Onward. Und das ist ein Buch, was ich selber auch schon empfohlen hatte, ich glaube in der ersten Folge von meinem Podcast, was mich sehr inspiriert hat. Ist es auch Analogie an das Buch?
Ja, doch auch, genau. Von Howard Schultz, der Starbucks-Gründer, genau, ist ein sehr inspirierendes Buch auch, genau. Das hat mich damals auch inspiriert, in der schwierigen Phase auch weiterzumachen und wieder aufzustehen. Ich habe während das Ganze hier mit Pottsalat lief, habe ich eine Krebsdiagnose bekommen, und auch da ging es dann für mich darum, immer weiterzumachen. Ich musste dann Chemotherapie machen. Ich hatte aber relativ viel Glück in dem Fall auch, also weil ich leider eine leicht heilbare Form vom Krebs hatte und die Chancen relativ gut waren, weil es auch noch ein frühes Stadium war, und ich habe es dann eben auch mit Chemotherapie geschafft. Und auch dieses Buch, das habe ich in der Zeit gelesen, hat mich dazu inspiriert, weiterzumachen, und deswegen habe ich mir das jetzt auch auf Namen hier tätowiert, ja.
Ja, okay. Dein ersten Buchtipp finde ich auch immer sehr spannend, weil ich mag es immer, wenn Analogien aus anderen Bereichen zum Thema Unternehmertum gebracht werden. Ich versuche das ja auch mal so ein bisschen zu machen und gerade auch mit Hip-Hop. Deswegen ist dieser Hip-Hop-Kontext oder Einschlag in meinem Podcast so, weil ich finde, aus Hip-Hop kann man ganz viel zum Thema Mindset, beispielsweise so ein überstrapaziertes Wort jetzt zur Zeit, Mindset, aber trotzdem kann man da viel aus Hip-Hop-Songs und so sich mit rausziehen. Gut, dann vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns nochmal wieder, wenn es darum geht, Potsalat vorzustellen und wenn ich dann in deinem Podcast zu Gast sein darf.
Alles klar, vielen Dank.
Danke, ciao, ciao.
Ich bin mir sicher, ihr konntet viel Inspiration und Motivation aus dem Real Talk mit Ben mitnehmen. Und wie im Intro gesagt, möchte ich gerne nochmal in dieser Zugabe jetzt anknüpfen an die letzte Folge von Unternehmer Jam Session, wo ich Parallelen gezogen habe zwischen Unternehmertum und Rap, vor allem bezogen auf meinen eigenen unternehmerischen Werdegang. Und ich möchte da gerne jetzt nochmal generell zu Hip-Hop ein paar Sachen ergänzen, weil es mir einfach sehr wichtig ist und mir sehr viel Freude bereitet, über Hip-Hop zu sprechen. Und ich hatte ja im Eingangszitat oder in der Eingangs-Hip-Hop-Referenz Icy Ice von den absoluten Beginnern gewählt, auch bewusst gewählt, weil auch mein Gast Ben ja zweimal die absoluten Beginner in seinen Props genommen hat. Einmal mit dem absolut überragenden Song für mich, K2, den ich ja auch schon mal in einer anderen Folge thematisiert habe. Dort jetzt wieder die Connection zwischen Hip-Hop und meinem Werdegang oder auch zu diesem Podcast. Dort rührt ja die Idee überhaupt her, immer aus der Podcast-Folge rauszugehen mit Ich bin draußen wie, weil einfach jeder dieser Rapper in dem Song K2, also werden mehrere Rapper gefeatured und jeder Rapper geht aus seinem Part raus mit Ich bin draußen wie Mutter Natur, um jetzt mal ein Beispiel von Dendemann zu nehmen. Und auch den zweiten Song, den Ben genannt hat, Füchse von den Beginnern featuring Samy Deluxe. Das war der, wenn ich richtig informiert bin, der erste öffentliche Song von Samy Deluxe, womit er auch eine Bühne bekommen hat. Auch eine legendäre Strophe von Samy Deluxe. Generell der Song einfach ein Klassiker der 90er, was Deutsch-Rap angeht. Und nach 4 Studioalben, weiß ich jetzt gar nicht genau, dann kam ja lange Zeit nichts. Und dann kam das Album Advanced Chemistry, angelehnt an die legendäre Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry. Kam dann das Album, wo dieser Song Anma drauf ist, wo dieses Line her ist, die ich im Intro zitiert habe. Und ich war echt hart enttäuscht schon von dem Album, wobei der Track mega nice ist. Da sind auch 2, 3 andere coole Tracks drauf, aber so insgesamt als Album war ich da mega enttäuscht von. Und was noch viel schlimmer war, ich war dann auf einem Konzert zu diesem Album, also auf der Tour, und das war leider, muss ich sagen, eins der schlechtesten Hip-Hop-Konzerte, deutsche Hip-Hop-Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Und das hat mich echt traurig gemacht, weil so Heroes, also Hip-Hop-Heroes meiner Jugend sozusagen, für mich wirkte es so gelangweilte Show geliefert haben, dass ich glaube, ich bin sogar vorzeitig gegangen, weil es wirklich echt nicht gut war. Die Stadthalle in Kassel hat ihr übrigens dazu beigetragen, weil auch Sound und so echt schlecht war. Insgesamt auch Versorgung, also Verpflegung und so, also Catering und was weiß ich, der gastronomische Part war einfach nicht gut. Insgesamt war es kein cooler Abend. Das hat mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht, weil die Beginner auch immer noch in meinem Herzen sind, weil sie einfach legendär sind. Aber da gab es einen kleinen Bruch, um das mal so zu formulieren. Aber jetzt nochmal zu positiven Sachen, was ich auf jeden Fall erwähnen muss, was extrem wichtig war und wo Rap auch viel für meine unternehmerische Laufbahn getan hat, ist, ich hatte ja schon gesagt, dass Lars ein wichtiger Wegbegleiter von mir, der hat den Beat gemacht für diesen Podcast, der hat das Becks-Logo gemacht, der hat damals das Snack-People-Logo für die Immergrün-Gesellschaft gemacht. Wir haben gemeinsam aufgelegt auf Partys. Er war Teil des Gründerteams zu Foodlife und also hat mich ganz, ganz viel begleitet und begleitet mich noch heute, was das Thema angeht. Und ihn hätte ich definitiv ohne Rap gar nicht kennengelernt, weil das hatte ich beim letzten Mal vergessen zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich, wie viele, die in diesem Umfeld, in diesem Kosmos unterwegs sind, haben wir uns in einem Plattenladen kennengelernt, als es noch als es noch viele Plattenläden gab. Und wir haben uns tatsächlich beim Plattendiggen, wie man das so schön sagt, kennengelernt und sind einfach nur ins Gespräch gekommen, weil wir uns für die gleichen Platten interessiert haben. Und er gab mir dann auch den Tipp, mal anzufragen in der Rodeo Bar. Das war noch die Zeit, wo ich mit Sven, den habt ihr noch nicht kennengelernt, da gibt es aber noch eine separate Podcast-Folge zu, Partys veranstaltet habe. Und er hat uns einen Tipp gegeben für eine Location in Göttingen, das ist hier in der Nähe von Kassel, die Rodeo Bar, die gibt es nicht mehr, da mal anzuhauen, weil der Betreiber mit Sicherheit offen ist, um solche Veranstaltungen durchzuführen. Und das waren die ersten Berührungspunkte zu Lars, also auch da ohne Rap hätte ich definitiv nicht Lars kennengelernt. Und dann habe ich in der letzten Folge auch noch so ein paar Empfehlungen gegeben, mit welchen Künstlern ihr euch gerne beschäftigen könnt. Und da ist mir total durchgegangen, David P. und Main Concept zu nennen. Das ist mir vor allem umso schlimmer, dass es mir durchgegangen ist, weil ganz viele Referenzen in diesem Podcast ja auch auf David P. und Main Concept bezogen sind, auf das legendäre Freestyle-Album, also für mich legendäre Freestyle-Album Plan 58, was komplett auf Albumlänge gefreestylt ist, auch mit verschiedenen anderen Weggefährten von Main Concept, David P. aus dieser Zeit, die ich auch alle genannt habe, Specs, Plumtopf, Sammy Lux sind da alle mit vertreten. Und von daher auf jeden Fall David P., Main Concept, das Album Plan 58, aber auch alle anderen Alben und auch die neueren Alben, die veröffentlichen immer noch Musik tatsächlich. Auf jeden Fall auch ein absoluter Hörtipp. Und beim Thema Freestyle möchte ich noch mal kurz was sagen. Und zwar habe ich jetzt zufällig auf YouTube eine GOAT-Diskussion gesehen. Von hiphop.de war das, glaube ich. Da wurden drei Hip-Hop-Artists und eine Journalistin waren in einer Diskussion, wer denn deren Meinung nach der Hip-Hop-GOAT in Deutschland ist, also Greatest of All Time. Angelehnt war diese Diskussion offensichtlich sehr stark an den Animus-Podcast, übrigens ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, von dem Rapper Animus. Und er hatte auch mit anderen Hip-Hopern darüber gesprochen, wer denn jetzt die Greatest of All Time sind. Und es werden ganz, ganz häufig die gleichen Menschen genannt. Und zwar wurden genannt Azad, Curse, Kool Savas und Samy Deluxe. Ihr wisst vielleicht schon, würde ich jetzt nicht ganz so teilen, aber es ist ja auch immer viel Geschmackssache mit drin. Da fehlt für mich natürlich ein Dendemann auf jeden Fall. Aber in dieser Diskussion von den Vieren ist mir aufgefallen, das würde ich gerne nur mal ergänzen, weil das ist da leider Meinung nach ein bisschen untergegangen. Es konnten sich alle einigen, mehr oder weniger, auf diese vier. Und dann hat man so drüber diskutiert, was sind denn jetzt so Kategorien, Technik, Wortwitz, Wortwahl und so weiter. Und wie lange ist man schon aktiv? Und hat man heute noch ein Standing und so weiter. Und da wurde drüber diskutiert. Und meiner Meinung nach ist da Samy Deluxe ein bisschen zu kurz gekommen. Vor allem wurde eine Fähigkeit, die für mich jetzt mit elementar ist. Und deswegen würde ich sagen, von den Vieren ist auf jeden Fall für mich Samy Deluxe der kompletteste MC und da für mich auch der GOAT sozusagen, weil er nämlich die Disziplin des Freestyle beherrscht, fast wie kein anderer. Und ich will jetzt nicht lügen, aber meiner Meinung nach die drei anderen genannten sind zumindest jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Freestyler sind. Von daher für mich eine ganz, ganz wichtige Disziplin im Rap, wenn es wirklich darum geht, ein kompletter MC zu sein, ist das Thema Freestyle. Und ich möchte noch ein Lied auf jeden Fall nennen, was ihr unbedingt auschecken solltet. Und das ist auch nochmal die Verbindung zu meinem GOAT, deutschem GOAT, nämlich zu Dendemann. Ich hatte ja erzählt, wie ich Stanemann das erste Mal gehört habe und dann auch live gesehen habe. Es war auf einem Fettes Brot-Konzert in Kassel. Gehört hatte ich ihn schon vorher auf Platte, aber dann live gesehen mit Fettes Brot zusammen. Da war er Vorgruppe und das war eins dieser Events, wo die Vorgruppe besser ist oder fast besser ist als der eigentliche Hauptact. Und die haben zusammen ein Lied aufgenommen, Fettes Brot, mit Dendemann zusammen, das heißt Jugendforschen. Das finde ich ein so, so witziges Lied, auch mit einem coolen Beat. Und dort ist eine sehr, sehr schöne Zeile drinne, die geht wie folgt: Erstaunlich, wie lange man nur von Käsebrötchen leben kann. Das ist jetzt keine technisch total coole Zeile, ist auch überhaupt kein Reim, aber mit dieser Zeile verbinde ich eine bestimmte Person, diese Person weiß auch, wer gemeint ist, denn das ist die Person, die mein Herz hip-hoppen lässt, um mal wieder auf eine Zeile von Spex zu sprechen zu kommen oder zu erwähnen. Und an dieser Stelle möchte ich dann das jetzt auch beenden. Das waren meine Ausführungen zum Thema Hip-Hop und Rap, wie es mich und meine unternehmerische Laufbahn beeinflusst hat und auch immer wieder beeinflusst. Und da wir schon beim Thema Spex waren, möchte ich rausgehen mit "Für heute bin ich draußen", wie nachträgliche Geburtstagsgrüße an Spex. 50 Jahre ist er alt geworden und er hat sich selber ein Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk hat er nicht nur für sich gemacht, mit Sicherheit auch für seine Fans. Und zwar hat er einen knapp 50-minütigen Track gemacht, wo er seine komplette seine Hip-Hop-Laufbahn Revue passieren lässt in einem Track. Sehr, sehr empfehlenswert. Hört es euch auf YouTube an. Das verlinke ich in den Links. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Unternehmer Jam Session Release Friday. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.